Danke, Herr Jesus Christus, vom ganzen Herzen für jede Gelegenheit, unter dein Wort zu kommen und das herrliche Evangelium immer wieder von diesem Duft erfüllt zu werden und ja, es zu genießen, sich daran zu erfreuen, an der Herrlichkeit, die du uns darin bereithältst. Herr, wir haben wirklich ein Vorrecht, dass wir heute gesundheitlich heute da sein können, dass wir in dieser Gemeinschaft da sein können, dieser Gemeinschaft ja, lernen und hören und gestärkt werden, aber nicht allen ist es gegeben, Herr. Es sind einige, die zu Hause sind, die krank sind, die verhindert sind, ja, die entweder am Telefon sind oder eben später nachhören oder gar nicht die Gelegenheit dazu haben. Und für sie wollen wir bitten, Herr, dass du sie besonders segnest, gerade für Bruder Pankratz, ja, dass du ihn stärkst. Der liebt dich, er weiß, wer du bist, er weiß, wer er in deiner Hand ist und er vertraut dir, das weiß ich. Und darum bitte ich dich, dass du dich ihm nahe bist und dass er diese Nähe besonders spürt. Auch für all die Trauernden, für all die Kranken, für all die Leidenden, Herr. Gut, dass wir dich haben, dass wir uns zu dir wenden dürfen und deinen guten Segen dafür bitten dürfen. Möchte ich auch für die Beerdigung am Freitag bitten, auch für Peter, für seinen Dienst und dass du ihm Kraft und Vollmacht schenkst in der Verkündigung, in der Leitung. Ja, das ist ein wichtiger Dienst und da will ich dich um diesen Segen bitten, dass auch mit den Fahrten, mit allem gut klappt. Jesus Christus, segne uns heute, wenn wir dein Wort öffnen, lass reichlich uns Nahrung nehmen. Danke, dass du gegenwärtig bist und dass du gerne gibst. Herr, ja, das ist deine Verheißung. Amen. So lade ich euch wieder ein, Petrusbrief mit mir aufzuschlagen, Kapitel 1, Verse 23 bis 25. Gegenstand unseres Studiums ist der letzte Abschnitt in den Dingen, worauf es ankommt in der Heiligung. Das ist eigentlich nur das Thema, seit Monaten, worauf es in der Heiligung ankommt. Und wir begangen mit der Gnade, an der wir festhalten müssen. Und jetzt sind wir bei der Wiedergeburt. Und letztendlich, da kommen diese beiden Dinge auch zusammen. Denn wir haben letzten Mittwoch, ich habe versucht, anhand der Biografie euch zu zeigen, wie sehr man da auf die Gnade angewiesen ist. Gerade der große Evangelistenprediger George Whitfield, wie er diese Sehnsucht hatte, Jesus zu begegnen, wie er diese Sehnsucht hatte, ihm nahe zu kommen, ihn eben zu haben, darum gerungen hat, aus seinem Fleisch, wie viel er aufgebracht hat und wie viel es ihn auch gekostet hat, mit dem wirklich guten, richtigen Anliegen und einfach nicht vorwärts kam. Immer frustrierter und immer schwächer und immer mehr an seine Grenzen kam. Und dann, wo er eben nichts tun konnte, erfasste ihn die Gnade Gottes und er bekam dieses neue Leben. Und das ist so der Punkt gewesen, letztes Mal zu diesem Thema Wiedergeburt, die Notwendigkeit der Wiedergeburt, wir brauchen sie, um ein neues Herz zu haben, um so zu lieben, wie wir Jesus geliebt hat, das brauchen wir, dieses neue Herz, dieses neue Herz bekommen wir mit der Geburt und dann aber auf der anderen Seite unsere Ohnmacht letztendlich, das können wir können das nicht uns erarbeiten, das können wir uns nicht verdienen. Das hat nichts mit deiner Herkunft zu tun, nicht mit deinem Stand, sogar nicht mal mit deinem Willen. Also Wollen haben die wirklich gehabt, das ist auch nicht das, sondern mit deiner Kraft, nicht mit deiner Leistung. Das liegt allein in Gott, in Gottes Gnade. Und das macht uns so klein vor ihm. Das macht uns so klein vor ihm. Heute möchte ich ein paar Dinge mit euch in diesen drei Versen genauer anschauen, was die Wiedergeburt bedeutet und mit euch ein bisschen da weiterarbeiten. Ich möchte euch lesen, den Text, dass wir ihn vor Augen haben. Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies ist aber das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das Thema ist Wiedergeburt. Denn ihr seid wiedergeboren, bezieht sich auf Vers 22. Ihr seid in der Lage, anhalten und ungeheuchelt zu lieben, weil ihr wiedergeboren seid. Eine Woche ist es her, ich hoffe, das ist noch nicht in Vergessenheit geraten. Wir waren im ersten Johannesbrief und haben gesehen, wie die Fähigkeit zu lieben mit der Wiedergeburt Johannes da in Zusammenhang bringt. Das heißt, wenn wir aus Gott wiedergeboren sind und Gott ist die Liebe, dann ist uns auch die Liebe in unser Herz ausgegossen und wir sind befähigt und beauftragt, auch so zu lieben, wie er geliebt hat. Also Wiedergeburt und die Bruderliebe und die Fähigkeit zu lieben, diese beiden Dinge gehören zusammen. Und das ist dieser Gedankengang, den Petrus hier macht. Er sagt, liebt, warum? Weil ihr wiedergeboren seid. Er verlangt nichts von der Gemeinde, was sie nicht tun können. Er verlangt nichts, was sie nicht tun können, sondern erinnert sie an die Befähigung, erinnert sie an ihren Stand, erinnert sie an die geistige Erfahrung und an die Wiedergeburt und somit sagt, ihr seid doch wiedergeboren, also liebt einander. Wir erleben ganz oft herrliche Verheißung Gottes für uns in unserem Leben nicht, weil wir sie im Glauben nicht in Anspruch nehmen. Davon bin ich fest überzeugt. Das heißt nicht, dass die Dinge nicht da sind, das heißt nicht, dass die Dinge nicht wahr sind. Wir zweifeln und hadern und glauben nicht daran und deswegen erfahren wir sie auch in vielen, vielen Dingen nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir vom Wort Gottes da fest werden und an diesen Dingen festhalten, unsere Gesinnung umgürten und diese Gedanken und diese Wahrheiten wirklich festhalten, im Glauben festhalten. Der Glaube an diese Dinge, der Glaube an die Wiedergeburt und somit an das neue Leben ist entscheidend, es ist absolut entscheidend. Ich möchte Folgendes vorgehen. Ich möchte euch ganz kurz mit euch darüber nachdenken, was Wiedergeburt bedeutet. Was ist dies? Allein dieses Wort, denn ihr seid wiedergeboren. Was meint Petrus damit? Was ist Wiedergeburt? Ich habe keine Ahnung, was du für eine Vorstellung von der Wiedergeburt hast. Ich habe als gerade in meinem Kind- und Jugendalter, so wie ich aufgewachsen bin und auch mit der Prägung, mit der Theologie, mit der ich aufgewachsen bin, habe ich das Verständnis gehabt, dass wiedergeboren heißt, es ist etwas wieder da, was vorher kaputt gegangen ist sozusagen. Es ist etwas gestorben und dann ist es wiedergeboren. Mit diesem Wort Wiedergeburt, das heißt, es ist wieder da, was ich eben nicht hatte. Und dieses Verständnis, und ich möchte gleich auf einen möglichen Irrtum und Missverständnis hindeuten. Wiedergeburt bezeichnet nicht, dass der Mensch geistlich wiedergeboren war, dann starb er und dann muss er geistlich wiedergeboren werden. Also, dass der Mensch sozusagen eine geistliche Wiedergeburt erlebt, um so lieben zu können. Diesen geistlichen Stand, den er vorher hatte, sozusagen verloren hat durch den Sündenfall und dann muss er eben eine Wiedergeburt erleben. In dem Sinne, wieder das erlangen, was er vorher hatte. Nicht zu tief in das Thema hineingehen, damit wir bei unserem Thema bleiben. Und deswegen einen ganz kurzen Abriss. Es ist nicht so, dass Adam etwas hatte, nämlich ein geistliches Leben. Dann fand der Sündenfall statt und da starb Adam. Und dann werden wir wiedergeboren durch das Evangelium Jesus Christus und werden sozusagen zurückversetzt in den Stand von Adam. Das ist oft eine Meinung und eine Überzeugung, dass wir sozusagen, dass Jesus wieder das korrigiert und uns in den alten Stand wieder hineinversetzt. Sozusagen ins Paradies wieder zurück. Das wäre katastrophal. Wenn das Wiedergeburt bedeuten würde. Nämlich, wisst ihr, was dann die Folge wäre? Das Spiel fängt von vorne an. Wer von euch meint, dann es besser zu machen als Adam und Eva, der ist ganz schön hochmütig. Also wenn man meint, die haben es verbockt, ich würde es besser hinkriegen und Jesus hat mich wieder sozusagen in diesen Zustand hingestellt und sagt, jetzt mach du's. Römer Kapitel 5 sagt Paulus, dass wir in Jesus Christus weit mehr erlangt haben, was der Adam verbockt hat. Ihr könnt das in Römer Kapitel 5 nachlesen. Die Gnade ist weit größer, als das uns in den alten Zustand des Menschen wieder reinstellt. Also ich bin fest davon überzeugt, ich zeige euch das auch gleich an ein, zwei Stellen, dass Wiedergeburt nicht meint, wir werden geistlich wiedergeboren, indem wir das wiederbekommen, was bei Adam verloren gegangen ist. Also der geistliche Tod. Wie viel Tode lehrt die Bibel? Zwei. Also ich kenne von der Schrift zwei Tode. Vor allem in Offenbarung 20 wird deutlich, dann heißt es, der Feuersee, das ist der zweite Tod. Gibt es nach diesem Tod irgendeinen anderen Tod? Nach dem ewigen Gericht, nach diesem Feuersee, gibt es ja keinen Tod mehr. Das heißt, wenn der Feuersee der zweite Tod, dann kann es ja keine drei oder vier Tode geben, oder? Das heißt, der zweite ist dann der letzte. Dann, wenn es zwei gibt, dann gibt es noch vorher einen Tod. Und welcher Tod ist das? Der leibliche. Es gibt einen leiblichen Tod und es gibt einen geistlichen Tod. Aber in manchen Köpfen schwirren drei Tode. Der Mensch ist zuerst geistlich gestorben, dann Leib gestorben und dann stirbt er ewig. Spürt ihr, wohin ich hinaus möchte? Also, Adam und Eva waren sozusagen im Paradies, die waren sozusagen vollkommen und haben die Gemeinschaft mit Gott gehabt, waren sozusagen geistlich wiedergeboren. Dann ist der Sündenfall passiert. Und dann heißt es, an dem Tag musst du sterben. Und Adam und Eva starben ja nicht. Und dann ist die Erklärung, sie sind geistlich gestorben. Darum lebten sie noch so lange. Das war der geistliche Tod. Dann kam der leibliche Tod und später kommt der ewige Tod. Das sind drei Tode. Das passt nicht. Die Bibel lehrt zwei Tode. In anderen Zusammenhängen habe ich schon darüber gesprochen, deswegen wirklich nicht zu viel drauf Zeit verwenden. Wenn euch das herausfordert, kommt auf mich zu und ich gebe euch Material bzw. die Aufnahme, ihr könnt es nachhören. Der erste Mensch war nie geistlich geboren. Er war eine lebendige Seele, nicht ein lebendiger Geist. Das ist so wichtig. Was da passiert ist, der Mensch wurde sterblich. Der Mensch ist sterblich geworden. Das ist der Punkt. Und die Sterblichkeit erleben wir und spüren wir Tag aus, also permanent, das ist unsere Sterblichkeit des Menschen. Wenn die Bibel von einem geistlichen Tod redet, dann müssen wir darauf achten, das bedeutet nicht, dass in ihnen ihr Geist tot ist. Denn wenn dein Geist tot ist, dann könntest du hier nicht sitzen. Dann könntest du nicht denken, nicht mit mir reden. Der Geist des Menschen. Ja. Dann gibt es natürlich, der Heilige Geist ist dann aus dem Menschen hinausgegangen. Und das ist dann der geistliche Tod. Ich möchte euch kurz auf etwas hinweisen. Epheser Kapitel 2. Schlag mit mir kurz Epheser Kapitel 2 auf. Epheser Kapitel 2, Vers 1, Paulus schreibt, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart. Da steht es doch, gell? Er hat euch auferweckt, die ihr tot wart. Und jetzt schaut mal, was Paulus schreibt. In euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Sünden des Ungehorsams wirkt. Auch euch hat er aufgeweckt, die ihr tot wart und jetzt. Was bedeutet tot sein? Da meint Paulus, wir waren geistlich tot, da ist in uns was geistlich gestorben. Er sagt, ihr wart tot in Vergehungen und Sünden. Das bedeutet tot sein. Das heißt, tot bedeutet, wenn ich sündige, dann tue ich die Dinge, die Folgen mir bringen. Und die Folge ist der Tod, denn der Sündelohn ist der Tod. Das heißt, wenn ich sündige, dann stehe ich unter dem Urteil des Todes. Ich bin unter den Tod verkauft. Ich muss sterben. Die Folge der Sünde ist der Tod. Das heißt, wenn ich in diesem Zustand sterbe, als Mensch, in Sünden, dann war es das. Dann kommt der zweite Tod und der hat Anspruch auf mich und dann ist das der ewige Tod. Jeder Mensch, der in seinen Sünden stirbt, den ersten Tod stirbt, das ist ein leiblicher Tod, wird auch den geistlichen Tod sterben, den ewigen Tod. Jeder, der in Sünden stirbt, man könnte auch sagen, nämlich wer tot stirbt. Das heißt, wenn Sünde in deinem Leben da ist und die Sünde an dich Anspruch an dich bekommt, dann bist du ein Toter, ein Todgeweihter. Du stehst schon längst unter dem Urteil. Wie kommen wir da raus? Wir dürfen nicht in Sünden sterben, sondern wir müssen in Christus sterben. Deswegen heißt glückselig all die, die in Christus entschlafen sind. Über die wird der zweite Tod keine Macht haben, die werden ruhen von ihren Werken. Man muss in Christus sterben, nicht in Sünden. Wenn wir in Sünden sind, dann sind wir verloren. Dann hat auch der zweite Tod über uns eine Macht. Aber wenn wir in Christus sterben, hat der Tod über uns keine Macht. Darum ist es so wichtig, dass wir in Christus sind. Absolut, absolut grundlegend. Das heißt, der erste Mensch, der gefallen ist, ist unter das Urteil des Todes gefallen und ist in seinen Vergehungen, in seinen Sünden, das ist sein Tod. Das hat natürlich die Folge, nämlich eine geistliche Blindheit. Ein unverständliches Herz, ein verfinstertes Herz, ein blindes Herz. Epheser Kapitel 4, nur ganz kurz, ab Vers 17. Dies nun sage ich und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Nationen wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und so weiter. Sie haben kein Leben in sich. Das bedeutet, verfinstert, keine Erkenntnis, kein Verständnis. Aber es bedeutet nicht, dass sie keinen Geist haben, dass ihr Geist tot ist. Das bedeutet, die sind blind. Sie werden von der Sünde beherrscht, die werden von der Sünde regiert und sie erkennen die Herrlichkeit Gottes nicht. Sie können sie nicht sehen, sie können sie nicht wahrnehmen. Wenn die Bibel von der Wiedergeburt spricht, dann meint sie nicht, wir bekommen etwas zurück, was wir vorher hatten als Menschheit, sondern die Bibel spricht, wir bekommen etwas komplett Neues. Weit größer als das, was wir vorhin hatten. An eine Stelle euch nur kurz erinnern, 1. Korinther 15, wirklich nur, ich weiß, das sind die Klassiker, aber ich wiederhole sie gerne, sie müssen fest werden bei uns. 1. Korinther 15. Die ganze Thematik der Wiedergeburt. Und jetzt kommen wir schon näher unserem Thema. Da spricht Paulus über die Notwendigkeit vom Samen. Und das heißt, ein bestimmter Samen bringt bestimmte Dinge vor. Ein irdischer Samen bringt irdischer Samen, ein himmlischer Samen bringt himmlischer Samen. Und das, was gesät ist, ist nicht das Gleiche, was dann rauskommt. Also die ganze Thematik der Auferstehung und so weiter in diesem Text. Und dann spricht er ab Vers 42 und sagt, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, nicht zu einem lebendigen Geist. Zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendigen, machenden Geist. Und jetzt schaut mal, was da steht. Aber das Geistliche ist nicht zuerst. Das ist für mich eine der wichtigsten Stellen in diesem Zusammenhang. Das Geistliche ist nicht zuerst. Zuerst ist das Irdische. Zuerst ist das Natürliche. Zuerst ist das Fleischliche. Zuerst ist ein natürlicher Mensch, ein irdischer Mensch. Dann kommt ein Geistlicher, ein himmlischer Mensch. Und die Reihenfolge hat Gott festgelegt. Zuerst so, dann so. Es gibt die werden nicht vertauscht. Also, zuerst, und Adam war eine lebendige Seele. Christus, der zweite Adam, schafft und zeugt eine Nachkommenschaft, die himmlisch ist. Nicht der erste Adam bringt die himmlische Nachkommenschaft, er bringt eine irdische Nachkommenschaft. Der Christus bringt eine himmlische Nachkommenschaft. Und jetzt, die Dinge gehören zwar zusammen, aber wie können wir Anteil am Himmel haben und an der himmlischen Nachkommenschaft? Wir müssen vom Himmel gezeugt werden. So, sonst können wir nicht. Wir können nicht irdisch sein und dann einen Platz im Himmel haben. Es geht nicht. Einen Anteil am Himmel haben geht nicht. So, das Irdische braucht das Irdische und es lebt in dem Rahmen des Irdischen und es wird gezeugt vom Irdischen in all diesem Zusammenhang. Und das kann nicht mit dem Himmlischen. Es geht nicht. Darum gibt es zwei. Aber ohne das Erste kein Zweites. Darum liebe ich die Geburtstage. Weil ohne den irdischen Geburtstag gibt es keinen himmlischen Geburtstag. Und wer also, oh, Geburtstag blöd, sagt, freu dich, dass der Herr dich gemacht hat. Dass er einen Samen gesät hat. Deine erste Geburt war ein Samen. Damit, weißt du, was entsteht? Nicht nur ein irdischer Leib, sondern auch ein himmlische, weißt du, dass dann da eigentlich das Wunder Gottes mit dem Ratschluss mit dir da begonnen hat, als er dich gezeugt hat, also als irdische Leib, da hat ein Samen gesät. Und wenn der Samen nicht in die Erde fällt und nicht stirbt, bringt es keine Frucht. Allein das ist schon, wie Gott all das gemacht hat, die Art und Weise der Fortpflanzung, die Art und Weise, wie etwas Neues entsteht, vor grundlegender Welt, hat was mit dir und mit mir zu tun, in der Art und Weise, wie er ein neues Leben macht. Und das Herrliche, ihr wisst ja schon, dass wenn wir etwas sehen, nicht das Gleiche einfach nur in groß rauskommt wieder. Das wäre merkwürdig. Wir sehen so einen Samen und Bock, ist schon ein Riesenkorn da gewachsen. Sondern da steht ein Baum und all den drum und dran und dann denken wir, boah, aus diesem kleinen Ding kommt sowas Herrliches. Das ist die Thematik. Also was ich euch damit erstmal sagen möchte ist, Wiedergeburt meint nicht etwas wiederbekommen, was man verloren hat. Wiedergeburt spricht, und ich zeige euch gleich von einer anderen Stelle, hier passiert etwas komplett Neues. Warum spricht die Bibel aber von Wiedergeburt oder wiedergezeugt eigentlich im Urtext? Warum spricht die Bibel davon? Wieder als zeitlich. Wieder als, du musst noch mal eine Geburt erleben. Du musst noch mal geboren werden. Das ist wieder. Du brauchst wieder ein Geburtserlebnis. Und dann kommt natürlich die Frage, die nicht mal die Schriftgelehrten des Judentums beantworten können. Wie geht das? Wie muss ich wiedergeboren werden? Wie kann ich noch mal eine Geburt erleben? Wie geht das überhaupt? Und dann beginnt Jesus es zu erklären, nein, es geht hier nicht nur mal, dass du das Gleiche nochmal erlebst oder dass du etwas bekommst, was du vorhin verloren hast. Du musst etwas komplett Neues erleben. Du brauchst wieder eine Geburt. Aber diese Geburt muss herrlicher, schöner, großartiger, die muss neu sein. Ihr wisst, von welchem Gelehrten ich rede? Sehr gut, Test bestanden, in euren Augen habe ich es gesehen. Das ist Nikodemus, richtig? Johannes Kapitel 3. Darf ich euch Johannes Kapitel 1 bitten aufzuschlagen zuerst? Also wir sind jetzt bei der Begriffsdefinierung Wiedergeburt, was Wiedergeburt bedeutet. Eins der herrlichsten Anfänge, die es gibt, der Prolog vom Johannesevangelium. Das Wort bei Gott, das Wort Gott und das Wort des Leben und Licht und das Wort kommt in diese Welt, das Licht kommt in diese Welt. Ich lese aber ab Vers 11. Er, das ist nämlich Jesus, das Wort und das Licht und das Leben. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. Das ist eins der tragischsten Aussagen, die wir in der Bibel haben. Er kommt in das, was er gemacht hat und die er gemacht hat, die erkennen nicht mal, dass er der ist, der sie gemacht hat. Das ist das Traurige, oder? So, wenn sie erkennen nicht, dass er ihr Schöpfer ist. Dass er ihr Leben ist, dass er ihr Leben, sie erkennen ihn nicht. Das ist die Tragik. Das ist wirklich Tragik. Warum? Wir haben gelesen, weil der Verstand verfenstert ist. Weil sie kein Leben in sich haben. Sie können ihn nicht sehen. Sie können nicht erkennen. Sie können ihn nicht. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Die sind von der Erde, die ist vom Himmel. Sie sind nicht in der Lage. Das ist die Dramatik. Sie sind nicht in der Lage, ihn zu erkennen. Er kam in das Sein und Sein nahm nicht an. So viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aber es gibt doch welche, die ihn annehmen. Und die spannende Frage, wenn alle ihn nicht annehmen, aber es doch welche gibt, ja, wer sind die? Warum auf einmal können sie ihn erkennen? Warum nehmen sie ihn an? Oder andersrum, was kennzeichnet die ihn annehmen? Schaut mal, die an seinen Namen glauben. Das ist im Johannesevangelium ein Schlüsselwort. Aus Glauben, sie können glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Sie können glauben, dass er das Wort Gottes ist. Sie können glauben, dass er das Licht ist. Sie glauben das. Und die spannende Frage, wieso glauben sie das? Wie geht das? Und Johannes macht das in einer dreifachen Verneinung. Er sagt, wer sind die? Wer sind die Glaubenden? Warum können die glauben im Gegensatz zu allen anderen? Und er sagt, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und jetzt könnt ihr diese drei Begriffe nehmen und nochmal die Biografie des Witwe lesen und ihr werdet merken, all dieses, was sein Ringen, sein Stand, das hat alles nichts damit zu tun. Also es hat nichts mit deiner Herkunft zu tun. Ob du Jude oder Grieche, arm oder reich, in welchem Stand auch, Mann oder Frau, Kind oder Erwachsen, spielt keine Rolle. Das hat damit nichts zu tun. Auch nicht aus dem Willen des Fleisches. Das heißt, es hat nichts mit deiner Anstrengung zu tun. Fleisch als Kraft, als etwas tun und auch nicht aus dem Willen des Mannes, so ich will, wie gesagt, wollte viel, sondern das Entscheidende ist, und darum geht es jetzt mir, sondern aus Gott geboren. Das heißt, diese Wiedergeburt, sie muss aus Gott geschehen. Gott muss sie machen. Das heißt, das, was neu ist, ist das, was da geschieht, und die Geburt, die ist aus Gott. Man muss aus Gott gezeugt sein. Nicht aus dem Fleisch gezeugt sein, aus Gott gezeugt sein. Wenn man nicht aus Gott gezeugt ist, das heißt nicht aus seinem Samen, war es das. Und glaubt ihr, wir werden am Ende von diesem Thema müssen wir darüber nachdenken, was ist dein und mein Teil bei der Wiedergeburt? Was ist deine und meine Aufgabe bei der Zeugung? Ich finde es spannend, das im Vergleich zu der ersten natürlichen Zeugung und der geistlichen Zeugung zu betrachten. Mit allem Respekt und Schicklichkeit. Aber es ist erstaunlich, was für Parallelen und was für eine Lektion dahinter steht. Was ist dein und was ist mein Teil und was ist der Teil Gottes? Wo dürfen wir nicht reinfuschen? Aber was ist meine Verantwortung? Aber das Entscheidende ist, Johannes beginnt, man muss aus Gott geboren sein. Und natürlich kommt Kapitel 3 unmittelbar und da kommt die Entfaltung. Und was ist aus Gott geboren? Was meint die Bibel? Was meint Johannes aus Gott geboren? Und wir haben das dritte Kapitel, das uns beschreibt, was aus Gott geboren ist. Schaut mal Vers 2. Also Nikodemus, einer der obersten der Juden. Das heißt wirklich, das ist einer der Chefs. Das sind Professor, Doktor. Kommt daher, die Lehren des Volks, sie sind im Hohen Rat, die bestimmen die Belange des Volkes, des Verständnisses der Bibel, des Verständnisses des Wort Gottes und geistlichen Angelegenheiten. Das sind die Lehrer schlechthin. Und er kommt zu Jesus und sagt, dieser kam zu ihm, Vers 2, bei Nacht, weil er nicht gesehen werden wollte, und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Wahnsinnserkenntnis, oder? Guck mal, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Was für eine Erkenntnis. Aber wisst ihr, was ihm fehlt? Nicht Erkenntnis. Und nicht der Glaube an Gott. Und dass man von Gott kommen muss, um solche Dinge zu tun. Das war. Aber er hatte Wahnsinnserkenntnis. Und auch in Bezug auf Jesus konnte ihm wirklich ein Kompliment machen. Gott muss dich gesandt haben. Gott muss dir die Kraft verliehen. Du musst ein von Gott Gesandter sein. Der hat natürlich ein anderes Verständnis von Gott gesandt. Nicht, dass er bei Gott war und auf diese Welt gekommen ist. Aber er hat, das heißt, ein Gottesglaube, hat ein Verständnis von den Taten Jesu, dass das ein Zeichen ist, als Bestätigung seiner Vollmacht. Und trotzdem fehlt ihm was. Und schaut mal, Jesus weiß, was ihm fehlt. Und darum spricht er sofort darauf an. Jesus sagt, antwortet er ihn auf diese Aussage und sagt, wahrlich, sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst nicht sehen, wer ich bin, wer ich wirklich bin. Du kannst meine Macht, meine Herrlichkeit, du kannst nicht das sehen, es sei denn, du musst von Neuem geboren werden. In anderen Übersetzungen heißt es sogar von oben geboren werden. Das heißt, die Wiedergeburt ist nicht etwas Wiedererlangen, was man hatte. Die Wiedergeburt ist, man muss etwas Neues erleben. Eine neue Geburt, eine neuartige Geburt. Eine Geburt, die nicht so war wie meine alte. Da muss komplett Neues geschehen. Und diese Geburt muss von oben stattfinden, nicht von unten. Nicht von der Erde, nicht menschlich. So wichtig. Diese Geburt darf nicht menschlich sein, sie muss göttlich sein. Jesus sagt, wenn das nicht passiert, wenn du nicht von oben geboren bist, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus, einer der besten Lehrer schlechthin, Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Er meint es nicht ernst. So dumm ist er nicht, dass er sagt, hey, in meinem Alter noch irgendwie zurück im Mutterleib. Das ist ja klar, was er macht, ist, er macht sich ein bisschen lustig über Jesus. Er sagt, so ähnlich wie die Jünger, gell? Er sagt, Jesus, das ist eine dumme Idee. Was ist das von Neuem wieder zurück? Jesus sagt, eine neue Geburt, und was hat er für ein Verständnis? Also ich muss nochmal eine Geburt erleben. Und Jesus sagt, Freund, das, was ich rede, das ist nicht wie deine erste Geburt. Da muss komplett etwas Neues sein. Und dann geht er weiter und sagt, Jesus antwortete, und wahrlich, wahrlich, ich sage dir, also er bekräftigt es und sagt, hör genau hin, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht das Reich Gottes hineingehen. So, er versteht nicht die Geburt, von der Jesus spricht. Jesus erklärt sie noch. Ich meine nicht die leibliche Geburt und dass du nochmal auf eine natürliche Art und Weise zur Welt kommen wirst, sagt Jesus. Das meine ich gar nicht. Ich meine, du musst durch Wasser und Geist geboren werden. Das heißt, diese Geburt ist eine andere. Das ist keine natürliche, das ist eine geistliche Geburt. An dieser Stelle nur eine kurze Bemerkung. In dem Zusammenhang mit der Taufe und mit der Vorbereitung für die Taufe und einiges Lesen. Nicht wenige gebrauchen diese Stellen und sagen Wasser und Geist, das heißt, man muss wiedergeboren werden durch die Wassertaufe und durch den Empfang des Heiligen Geistes. Natürlich, gerade im Kontext katholischen und evangelischen Kirche ist das mit einer der Stellen, das sagt, dass die Babys, die getauft werden, eine Wiedergeburt erleben. Deswegen von klein auf, das würden vielleicht nicht alle sagen, aber es ist ein großer Teil. Das heißt, hier erleben sie etwas, eine Wiedergeburt, nämlich aus Wasser, und die verstehen dieses Wasser buchstäblich als das Wasser, und in dieser Taufe empfangen sie den Heiligen Geist. Das meinen sie, was Jesus geredet hat. Und deswegen werden Säuglinge getauft und werden sozusagen wiedergeboren, und dann bekommen sie den Heiligen Geist und haben Anteil an Christus, und so wie damals mit der Beschneidung, so jetzt muss nur gut werden. Jetzt muss man sie nur dahin erziehen, dass das, was schon als Kind in sie hineingelegt worden ist, dieses Leben dann entfalten wird in der Kommunion oder Konfirmation in diesen Dingen. Auch da gibt es verschiedene Positionen, das weiß ich, aber trotzdem, das ist einer dieser Stellen, weil man sagt Wasser und Geist. Was meint Jesus? Sagt Jesus, wir werden wiedergeboren durch das Wasser und durch den Geist? Ich werde euch gleich kurz darauf kurz was sagen. Jesus, warum sagt er das so? Warum sagt er von Wasser und Geist? Er weiß eigentlich, dass Nikodemus das wissen sollte. Wenn Jesus hier wirklich aus Wasser und Geist redet, dann weiß Jesus eigentlich, Nikodemus, du hast diese Stellen alle gelesen, du musst sie kennen. Denn er sagt, schaut mal, ich lese weiter, Vers 6. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus Geist geboren ist, ist Geist. Und er sagt jetzt nicht, und was aus Wasser und Geist geboren ist, ist Geist. Er sagt, Freund, was eine natürliche Geburt entstand, ist natürlich. Was aus einer geistlichen Geburt entstand, ist geistlich. Wundere dich nicht, dass ich sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist eine neue Geburt. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Er erwähnt ab diesem Moment nicht mehr aus Wasser und Geist geboren, aus Wasser und Geist. Ab jetzt redet er nur noch vom Geist. Wisst ihr warum? Weil dieses aus Wasser und Geist, man kann es auch übersetzen, Wasser, das bedeutet Geist. Wasser, auch Geist. Was damit gemeint ist, dass die Wiedergeburt etwas in uns macht und mit uns etwas macht. Sie reinigt uns nämlich. Und wie? Durch den Geist. Zwei Stellen ganz kurz zu Titus. Eine Hand bleibt noch kurz drin im Johannesevangelium. Titus Kapitel 3. Titus Kapitel 3. Nein, 2. Ich entschuldige mich. 2 Vers 5 ist mitten im Satz, deswegen lese ich ab Vers 4. Also Titus Kapitel, nein, 3. Oh Mann, ich bin... Verzeiht mir, ja, das ist Titus Kapitel 3, Abvers 4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retters Gottes erschien, rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt. So bringt, also die Wiedergeburt ist die Waschung. Wir sind gerettet worden, nicht durch unsere Leistung, sondern die Waschung der Wiedergeburt. Jetzt bringt Paulus diese beiden Dinge zusammen, nämlich die Waschung und Wiedergeburt, und sagt, und Erneuerungen des Heiligen Geistes. Wir bekommen ein neues Leben durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, was der Heilige Geist macht? Er reinigt uns. Und jetzt sind wir mitten in unserem Petrusbrief. Das ist das Werk der Heiligung des Geistes in der Wiedergeburt, dass er uns reinigt zum Glaubensgehorsam. der unsere Herzen reinigt, der uns ein neues Herz gibt, ein neues Denken gibt, ein neues Verständnis gibt. Das geschieht in der Wiedergeburt. Der Geist Gottes reinigt unser Herzen. Und Nikodemus kratzt sich am Kopf, denkt, von was redet er? Und Jesus sagt ihm in Johannes 3, nochmal zurück, Vers 10. Nikodemus sagt, wie kann dies geschehen? Sagt, wie geht das? Johannes 3, Vers 10. Nikodemus sagt, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und du weißt das nicht. Wieso weißt du es nicht? Eigentlich musst du das wissen und das Volk lehren. Du bist doch der Lehrer. Und ich möchte euch bitten, eine meiner Lieblingsstellen aufzuschlagen, Hesekiel 36. Was musste mindestens, und das ist nur ein Abschnitt, was musste, konnte Nikodemus mindestens wissen? Und das ist so interessant, Freunde, wie wichtig das ist, diesen Zusammenhang. Das heißt, das, was Jesus Nikodemus beibringt und was für uns so entscheidend ist, Jesus erinnert ihn an, unter anderem an dieser Stelle und sagt, das, wovon ich rede, Nikodemus, du musst es schon längst gelesen haben, spätestens in Hesekiel 36 musst du es gelesen haben. Das heißt, diese Stelle, die redet von der Wiedergeburt. Ich möchte euch das nur kurz zeigen. Schaut mal Vers 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch springen. Jetzt kommt Wasser. Jesus sagt, ich werde etwas machen mit euch. Ich werde euch sammeln. Ich werde euch zu mir bringen. Und dann werde ich euch reinigen. Ich werde euch reines Wasser auf euch. Glaubt ihr, dass Jesus meinte von einer Dusche oder einem Bad, wo buchstäblich Wasser über das ganze Volk gegossen wird? Nein, nein. Ich sagte, ich werde euch reines Wasser auf euch springen und ihr werdet rein sein von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Das ist, was Gott vorhat. Er will den Menschen reinigen. Und darum ist die Rede von Wasser, weil mit Wasser reinigt man sich. Und dann wird uns gezeigt, und Hesekiel spricht der Prophet, ja, wie wird er reinigen? Was ist das für ein Wasser? Und wie wird das geschehen? Und jetzt schaut mal. Vers 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde machen, dass ihr meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wie wird diese Reinigung stattfinden? Durch was für ein Wasser wird das sein? Er wird etwas Neues schaffen, ein neues Herz geben. Hier ist die Rede von der Wiedergeburt, wie der Geist Gottes kommt und reinigt unser Herz. So, dass auf einmal wir Christus sehen können, die Herrlichkeit Gottes sehen können, ihn erkennen können und befähigt sind zu dieser Liebe, zu der wir berufen worden sind. Das ist das Werk der Wiedergeburt in Hesekiel 36. Und Jesus sagt, Nikodemus, durch Wasser und Geist, hast du doch gelesen. Wie? Ich dachte, du holst uns buchstäblich aus dem Land und dann buchstäblich so durch so ein Bad durch. Nee. Hier geht es um die Wiedergeburt und das ist wirklich nebenbei. Wisst ihr, was in Kapitel 37 dann kommt? Die toten Gebeine. Oh, wie missverstanden diese Stelle oft wird. Wo Israel dann wieder sozusagen aufsteht oder die wirklich Menschen buchstäblich die Knochen sich zusammenfügen. Ich bin davon überzeugt, ihr könnt eine andere Meinung sagen, ich bin fest davon überzeugt, Kapitel 37 geht es hier, da wird diese Wiedergeburt nämlich beschrieben. Wenn es heißt Weissage und es entsteht Leben. Weissage und es steht Wiedergeburt, die erste Auferstehung. Und die ist geistlich, nicht körperlich. Hier ist die Rede von der Prophetin, die ganzen Zusammenhang. Ja, wie wird der Geist das machen? Was passiert mit dem neuen Herz? Und dann heißt es, und die Hand des Herrn kam über mich und führte im Geist. Und dann heißt es Weissage. Und der Odem des Lebens kam. Und ein Leben entsteht, ein neues Leben entsteht. Also 37 ist übrigens schon längst Realität. Du und ich hoffentlich hast das schon erlebt. Wenn nicht, hoffe ich sehr, dass du das erlebst. Wenn der Herr spricht und diejenigen, die seine Stimme hören, lebendig werden. Lebendig werden. Wiedergeburt. ist nicht, ich bekomme etwas wieder, sondern es ist komplett etwas Neues. Es ist ein neues Wirken und ein Wirken durch den Geist an Menschen und er macht etwas neu. Und ich sage, er macht alles neu. Das Alte ist vergangen. Es ist ein bisschen neu geworden. Ein Teil ist neu geworden. Vielleicht wird bald etwas neu. All das steht nicht in der Schrift. In der Schrift steht, es ist alles neu geworden. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur ist entstanden. Nicht eine alte repariert, nicht eine alte aufgemotzt, nicht eine alte in Ordnung wiedergebracht, auf den gleichen Stand zurückgesetzt. Es ist etwas komplett Neues geschaffen. Und denn wenn das nicht neu ist, dann war es das. Wisst ihr warum? Jetzt gehen wir in Petrus zurück. Petrusbrief. Petrus gibt uns zwei oder zeigt uns diese zwei Arten von Zeugungsprozessen. Er spricht, sagt, wir sind wiedergeboren. Und dann beginnt er und sagt erstmal, wie nicht? Nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen. Er stellt zwei Zeugungsarten gegenüber und sagt, das, was wir jetzt haben, ist nicht das Erste. Wir sind nicht in dieser ersten Art und Weise gezeugt worden durch einen vergänglichen Samen. Denn wenn das so wäre, oh, das ist Katastrophe. Wisst ihr warum? Weil diese erste Art der Zeugung ist absolute Schwachheit, Hilflosigkeit, Unfähigkeit bzw. Vergänglichkeit. Die erste Zeugung geschieht durch einen vergänglichen Samen. Das, was aus dem vergänglichen Samen entsteht, das ist vergänglich. Und deswegen kann es nicht bleiben. Es hat es lebt nicht ewig. Es hat in sich kein Leben, keine Kraft. Es ist vergänglich. Und darum bringt er sofort ein Beispiel und ein Beleg vom Alten Testament. Er zitiert Jesaja 40. Lesen wir auch noch Jesaja 40. Und ich lese euch hier. Er sagt, denn alles Fleisch ist wie Gras, Vers 24. Und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Er sagt, die erste Zeugung aus dem vergänglichen Samen ist so wie Gras und wie Blumen. Wir wissen, jetzt ist Frühling, herrlich, gell? Die Blumen sprießen auf. Ich gehe mit meinem Rasenmäher, zack, vorbei, weg mit der Blume. Aber das brauchst du nicht mal. Gerade aufgesprossen, gerade freuen wir uns dann, so schön. Ich weiß schon, oh, bald hört der Flieder auf zu blühen. Und oh, schade. Und die Blumen auf der Wiese und im Garten und alles blüht auf, so schön. Und so eine Herrlichkeit, eigentlich schön. Und trotzdem wissen wir, das ist alles vergänglich, das bleibt nicht. Also was für eine Hoffnung darauf setzen, auf etwas, was nicht bleibt. Was in sich kein Leben hat, das bleiben kann. Und sagt, die erste Zeugung, die erste Geburt, das erste Leben, es ist wie Gras. Und darum sagt er, alles Fleisch. Die erste Geburt ist fleischlich. Der vergängliche Same zeugt Fleisch. Und das Fleisch ist wie Gras. Es sprießt auf, es lebt und es ist wie Gras, die Herrlichkeit wie Gras ist Blumen. Das heißt, es gibt auch echt schöne Dinge in diesem Leben, ohne Zweifeln. Es ist nicht alles hässlich. Aber es verdorrt und die Blume ist abgefallen. Dieses Bild vom Menschen zeichnet komplett das Alte Testament. Die Psalmen, wir haben am Sonntag Psalm 90 gelesen. Herr, du bist unsere Wohnung von Generation zu Generation. Ehe die Berge gemacht wurden, warst du Gott. Ja? So, du bist der Ewige. Und dann, wer sind wir? Wir sind wie Gras, das am Morgen aufsprost und am Abend verwelkt. Psalm 90, so beginnt. Gott, wir sind wie Gras im Vergleich zu dir. Wir sind nicht ewig. Du bist ewig, aber da sprichst du es auf und es vergeht. Wir sind Fleisch, wir sind Menschen, wir sterben. Wir sind kraftlos, wir können unser Leben nicht erhalten, wir können unser Leben nicht verlängern, wir können es nicht, wir sterben. Und dann wird natürlich beschrieben, Psalm 90, warum wir sterben? Wegen deinem Grimm, wegen deinem Zorn, weil all unsere Sünden vor dein Angesicht sind. Das heißt, du lässt uns zurückkehren, du machst, dass wir sterben. Du hast uns in den Tod verkauft. Warum? Weil wir tot in Sünden sind, in Vergehungen sind. Petrus sagt, wir Freunde, wir haben nicht diese natürliche Wiedergeburt. Wir haben sie zwar, aber wir sind wiedergeboren, nicht mit aus vergänglich. Wir haben etwas bekommen, was weit größer ist. Ich weiß nicht, Freund und Freundin, ob du das... Ich will das... Ich muss es richtig sagen, das klingt arrogant. Ich habe das Gefühl, ich habe es noch nicht richtig erfasst. Und ich frage mich, hast du es auch... Hast du das Gefühl, du hast dieses Geheimnis erfasst? Darf ich nur so sagen, glaubst du, es ist alles neu geworden? Glaubst du, dass du Anteil an einer Wiedergeburt, an einer Schöpfung hast, die über das Irdische hinausgeht, dass du etwas bekommen hast, was ewig ist? Wenn ich darüber nachdenke und dann natürlich mein Leben anschaue, meine Situation, dann ist es oft Realität und Wahrheit im Widerspruch. Und ich glaub, da liegt oft das Problem, dass wir uns auf unsere Umstände schauen, unser Leben und sagen, nee, glaube ich nicht. Ist die Frage, ob wir glauben, dass das Wort Gottes sagt. Die erste Zeugung ist Fleisch. Die erste Zeugung ist Schwachheit. Die erste Zeugung ist Vergänglichkeit. Die erste Zeugung ist die alte Natur. Und somit ist sie tot. Sie ist irdisch und sie ist menschlich. Und darum kann aus ihr, aus diesem Fleisch, nichts Gutes hervorkommen. Wisst ihr, was da nicht rauskommt? Liebe. Das ist nämlich der Punkt. Das ist der ganze Zusammenhang. Das Fleisch liebt nicht den Nächsten, das Fleisch liebt nicht Gott, das Fleisch liebt nicht die Gott gehören, das Fleisch liebt sich selbst. Und darum kann es nichts hervorbringen. Und diese Liebe ist begrenzt, die ist irdisch, die ist menschlich, die ist schwach, egoistisch, selbstzentriert. Das ist, darf ich so sagen, das ist nicht, ich meine es nicht böse, darf ich so sagen, es kann nicht anders, es ist nicht in seiner Natur zu lieben. Genauso wie du von einem Hund nicht erwarten kannst, dass es miauen soll. Papagei kann ich vielleicht noch beibringen. Aber ein Hund, es geht nicht. Es liegt nicht in der Natur. Das heißt, du kannst Dinge beibringen. Vielleicht klingt es ähnlich wie, ja, wenn du ihn trittst. Du kannst vielleicht ähnlich, dass er das schauspielert und das versucht zu tun. Aber es muss seine Natur werden. Er muss eine Katze werden. Wie geht das? Soll der Hund wieder zur Welt kommen? Nein, er muss komplett was Neues werden. Das ist der Punkt. Wir können uns nicht selbst verbessern, wir können in uns nichts schaffen, was aus eigener Kraft diese Liebe hervorzubringen. Wir müssen komplett etwas Neues werden. Das ist der Punkt. Darum braucht es diese Wiedergeburt. Eine komplett neue Schöpfung. Eine Schöpfung, die lieben kann. Die erste Schöpfung ist Fleisch, ist vergänglich. Aus Zeitgründen, ich erinnere euch, das ist ja so gut, ihr seid alle bibelfest und tausendmal haben wir die Stellen schon gelesen. Römer Kapitel 7. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem todbringenden Leibe? Und um was geht's? Ums Fleisch. Ich bin unter die Sünde verkauft, im Fleisch. Das heißt, schwach, unfähig, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht, und was ich nicht tun will, das tue ich. Und dieser ganze Kampf, Fleisch. Das Fleisch kriegt es nicht hin. Es will es sogar. Freunde, Fleisch bedeutet nicht sein, Antichrist bedeuten sein oder nicht glauben, dass es Gott nicht gibt, ein Atheist sein. Das ist nicht alles Fleisch. Kann alles sein. Es kann Fleisch sein, das wirklich wie, darf ich sagen, wie Whitfield und wie Wesley das große Ziel haben, in der Strenge so zu leben, um Gott wohlgefällig zu sein. Das ist alles Fleisch. Aber es kann es nicht. Es ist absolut unfähig. Es ist nicht in der Lage. Kapitel 8 lese ich kurz. Römer Kapitel 8 lese ich euch kurz. Vers 3. Das ist, Vers 1 muss ich mitlesen, weil das ist Evangelium. Das ist der Wohlgeruch. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus ist. Du musst in Christus sein. Wenn du in Sünden bist, dann war es das. Du musst in Christus sein. Glückselig all die in Christus hineinversetzt worden sind. Oh Mann. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt werden in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, die auf das, was des Geistes ist. Die Gesinnung des Fleisches ist aber Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Denn sie kann es auch nicht. Seht ihr das? Es gibt entweder die Gesinnung des Geistes oder des Fleisches. Entweder bist du aus dem Geist geboren oder aus dem Fleisch geboren. Und du, wenn du aus dem Fleisch, nur aus dem Fleisch geboren bist und noch nicht aus dem Geist geboren bist, dann wirst du das niemals tun können, was Gott von dir möchte. Du bist nicht in der Lage dazu. Du kannst es auch nicht. Warum? Es ist ihm nicht möglich, sagt die Bibel, denn sie kann es auch nicht. Sie wird sich bemühen, das Fleisch wird sich bemühen und sehr religiös tun, sehr fromm tun, sich kasteien bis ins Extremste. Es wird es nicht hinkriegen. Es braucht eine neue Geburt. Also gut, wenn es so einfach ist, dann machen wir das. Gott, welche Schritte muss ich machen? Was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Würde ich ja gerne, weil ich würde es ja gerne hinkriegen. Gell? Was muss ich tun? Gib mir ein paar Tipps. Welche Regeln? Welche Gebote? Was muss ich tun, um das zu bekommen? Es ist absolut alles Fleisch verdorrt, alles Fleisch abgefallen. Das heißt, was Petrus macht, er sagt, die erste Zeugung aus dem unvergänglichen Samen kann nichts Bleibendes schaffen. Wozu sind wir aufgefordert? Zu einer bleibenden Liebe, einer anhaltenden Liebe. Dazu sind wir aufgefordert, einer übernatürlichen Liebe, die liebt, auch wenn man gehasst wird, wenn man verleugnet wird. Aufgrund von Ungerechtigkeit. Schaut euch Jesus Christus an, schaut euch die Ungerechtigkeit und das Leid und schaut euch die Liebe an. Davon ist die Rede. Wie kann man das aus dem Fleisch, wie geht das aus dem Fleisch, da trotzdem zu lieben? Die dich gerade bespucken, die dich hassen, die dich lästern und du hängst da am Kreuz, Jesus am Kreuz und aus Liebe bleibt er am Kreuz. Was ist das für eine Liebe? Wie geht das? Kein Fleisch würde so lieben können. Nur Geist. Nur Gott selbst, der die Liebe ist. Und wenn wir nicht aus dieser Liebe geboren sind, wenn wir nicht aus ihm geboren sind, aus Gott geboren, sind wir nicht in der Lage, so zu lieben. Wir werden uns Mühe geben, wir werden uns bemühen und es wird vielleicht eine Woche, zwei Wochen, vielleicht ein halbes Jahr halten und dann werden wir wieder scheitern, wenn wir aus dem Fleisch versuchen zu lieben. Wir brauchen Geist, wir brauchen ein neues Herz, wir brauchen ein gereinigtes Herz, sonst ist es absolut unmöglich, absolut unmöglich. Eine Bemerkung und ich komme zum Schluss. Alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Paulus gebraucht oft dieses Bild und spricht darüber und er stellt immer Fleisch und Geist gegenüber. Und er spricht zum Beispiel, er redet davon, dass Ismael nach dem Fleisch gezeugt ist und Isaac nach dem Geist gezeugt ist. Und dann spricht er darüber, was es bedeutet. Nach dem Fleisch heißt unter dem Gesetz, heißt schwach, unfähig. Nach dem Geist heißt Kinder Gottes Erbe, Nachkomme. Darüber, diesen Vergleich zieht er permanent. Und dann sagt, und Ismael ist wer? Das ist das jetzige Jerusalem. In 1. Korinther 10 spricht er und sagt, nehmt euch Israel nach dem Fleisch als Vorbild. Dass Israel nach dem Fleisch, es gibt ein Israel nach dem Fleisch und es gibt ein Israel nach dem Geist. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil manche immer noch davon überzeugt sind, dass das Israel nach dem Fleisch es hinkriegt. Unmöglich. Es sei denn, es gibt ein Israel nach, wird ein Israel nach dem Geist, wird wiedergeboren. Unmöglich nach dem Fleisch das zu tun. Es ist nicht Gott, es kann Gott nicht wohlgefallen, es ist ihm nicht untertan. Absolut unmöglich nach dem Fleisch. Muss nach dem Geist werden. Wie wichtig das ist, das will ich heute einfach betonen. Weil nächstes Mal, nächsten Bibelstunden, nächsten Mittwoch, gehen wir hin und schauen uns, was bedeutet aber, dass wir aus dem unvergänglichen Samen geboren sind. Ich habe jetzt darüber geredet, aus dem vergänglichen Samen. Unsere Frucht soll doch bleiben. Wir sollen, Jesus sagt, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, nicht vergänglich ist. Das heißt, wir können aber nur eine Frucht hervorbringen, wenn wir aus einem Samen gezeugt ist, der ewig ist. Wenn wir aus einem Samen gezeugt, das ist nicht ewig, können wir keine bleibende Frucht hervorbringen. So, wir brauchen dieses neue Leben. Und das ist diese Wiedergeburt. Und das ist dieses Herrliche, was Neue, von Jesus sagt, du musst davon Neuem, du musst etwas komplett Neues erleben. Ja, habe ich es erlebt oder habe ich es nicht erlebt? Glaub mir, das ist so neu. Das wird dir sehr fremd vorkommen sogar. Aber darüber mehr in der nächsten Bibelstunde. Also wir gucken uns dann was Petrus sagt, nicht aus Vergänglichem, sondern Unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und dann kommen wir zu diesem herrlichen Geheimnis. Was ist dieser Same? So, wie wird ein natürlicher Mensch gezeugt und wie wird ein geistlicher Mensch gezeugt? Und mich begeistert das sehr, sehr, sehr. Denn wie herrlich das Wort Gottes ist und wozu es fähig ist. Wir wissen, dass ich permanent Seemann spiele. Ich streue permanent Samen aus. Und das Herrliche ist, ich kann jetzt ruhig nach Hause gehen und das Wunder Gott überlassen, ob er ein neues Leben draus macht oder nicht. Ob doch auch Frucht entsteht oder nicht, das liegt nicht in meiner Verfügung. Liegt absolut nicht in meiner Kraft und meiner Macht. Das ist ein tiefes Geheimnis. Darüber wollen wir uns nächstes Mal intensiver darüber nachdenken, was das bedeutet. Ich möchte beten. Preisen wollen wir dich. Preisen will ich dich für dieses neue Leben, für diese neue Geburt, für das herrliche neue Jesus, das in dir gibt, das in dir gibt. Du bist der neue Adam, der zweite Adam, der ein neues Volk schafft, einen neuen Leib gibt, ein neues Leben gibt, ein Leben in die Ewigkeit. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, für die Klarheit, für mich, für eine Ermutigung, für Stärkung, für Perspektive. Und so bitte ich dich, Herr, dass es nicht nur für mich, sondern für all die auch ist, die heute da sind. Herr, breche die Paff, zwei Fische und die fünf Brote und teils aus und lass jeden satt davon werden. Amen.